Opernführer Online AIDA. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Opernführer Online zu AIDA des großen italienischen Musikdramatikers Giuseppe Verdi. Ich bin Johann Casimir Eule und ich freue mich über Ihr Interesse an diesem Werk und der Aufführung an der Semperoper. AIDA zählt heute zu den sogenannten ABC-Opern des Repertoires. Was meint das? Hinter der Abkürzung verbergen sich die Titel von AIDA, La Bohème und Carmen, drei der wohl erfolgreichsten und meistgespielten Werke des internationalen Repertoires. Zumindest im Falle von AIDA geriet bereits die Uraufführung Heiligabend 1871 in Kairo zu einem sensationellen Erfolg. Und nach der wenig später vom Komponisten persönlich überwachten Mailänder-Premiere wurde AIDA schneller als seine anderen Opern ein internationales Zugstück des Repertoires. Um die Interessen und Vorstellungen des Komponisten zur szenischen Umsetzung seines Werkes festzuschreiben, erschien 1883 dazu beim Verleger Ricordi eine ausführliche Dispositione Scenica, also eine Beschreibung des Bühnen- und Kostümbildes, die auf den Entwürfen der Kairoer und Mailänder Produktionen fußend die szenische Gestaltung festschreiben sollte. Im gleichen Jahr erlebte AIDA in Buenos Aires die amerikanische Erstaufführung. 1874 kam sie nach Berlin und Wien und 1875 in St. Petersburg zur Premiere. Dann 1876. Verdi leitete selbst die Aufführung am Théâtre Italien in Paris. Es folgte die französischsprachige Premiere an der Opera. Das Werk kam in London und in Dresden, hier unter Leitung von Ernst Schuch heraus. Der Siegeslauf war nicht aufzuhalten und fand seine Steigerung schließlich in den seit der Wende zum 20. Jahrhundert einsetzenden Freilichtaufführungen. So kam es bereits 1901 zu einer Aufführung in der Arena von Bayonne, 1912 vor den Pyramiden von Gizeh und 1913 wurde mit der ersten Aufführung von AIDA in der Arena von Verona anlässlich des 100. Geburtstages des Komponisten jener Gleichklang von großer Oper, Italien und Verdi manifestiert, der noch heute fasziniert. Die Ursache für diese Popularität zu ergründen könnte ähnliche Schwierigkeiten aufwerfen, wie sie die berühmten Forschungsreisenden Stanley und Livingston zu überwinden hatten, um an die Quellen des Nils zu gelangen. Womit wir mitten im Herzen jenes dunklen, lockenden Afrika wären, das vor allem die Europäer des 19. Jahrhunderts so faszinierte. Diese Faszination fand ihren beredten Ausdruck in zahlreichen Kunstwerken, vor allem aber auch in ganz konkreten politischen, militärischen und wissenschaftlichen Exkursionen und Landnahmen, Vermessungen und gewaltsamen Aneignungen. Eines der Einfallstore für die Europäer bildete dabei Ägypten mit seiner jahrtausendealten Hochkultur, die es spätestens seit Napoleons Ägyptenfeldzug 1798 bis 1801 wissenschaftlich-archäologisch auszuwerten und für die heimischen Museen auszuschlachten galt. Ägypten war also zu Verdis Zeiten en vogue. Dennoch war er zuerst von dem Ansinnen des ägyptischen Khediven Ismail Pascha, für ihn eine Auftragskomposition zu schreiben, nicht besonders angetan. An sich war die Situation sehr besonders, denn mit Ismail Pascha besaß Ägypten einen entschieden westlich gesonnenen Reformator, der in einem Doppelakt darum bemüht war, sich europäische Kultur einzuverleiben und selbst in Afrika zu expandieren. So setzte er alles daran, Ägypten ganz im Stil der europäischen Nationalstaaten in einen modernen, expandierenden und kolonisierenden Staat zu verwandeln. Dazu gehörten die massive Aufrüstung und Modernisierung der Armee, Steuerreformen, die Industrialisierung und der Ausbau der Eisenbahn. Aber auch die geschickte Förderung der Ägyptomanie und des damit verbundenen Tourismus, die Errichtung des ersten Opernhauses auf dem afrikanischen Kontinent und der Bau des Suezkanals war Teil des Entwicklungsplans. Und für dessen Eröffnung wünschte sich nun der Khedive ursprünglich von Verdi eine Eröffnungshymne. Verdi lehnte mit der Bemerkung ab, Gelegenheitsstücke seien nicht seine Sache. Als Ersatz wurde dafür das Opernhaus 1869 kurz vor der Eröffnung des Suezkanals mit Rigoletto eingeweiht. Ismail Pascha indes, immer noch glühender Verehrer Verdis, ließ nicht ab und Anfang 1870 wurde Camille Dulocle in seinem Namen von Neuem bei Verdi vorstellig. Der französische Archäologe Auguste Mariette hatte bereits die Grundlinien zu einer Oper entworfen, die auf Wunsch des Khediven ägyptische Themen verarbeiten, zu einer pompösen Aufführung taugen und überdies reichlich Lokalkolorit enthalten sollte. Gegenüber so viel durchsichtigem Kalkül blieb Verdi zunächst skeptisch und räumte rundweg ein, zur ägyptischen Kultur nie eine besondere Affinität verspürt zu haben. Erst als, wie Verdi schrieb, eine Sondierung der pekuniären Verhältnisse Ägyptens günstige Resultate zeitigte und seine Honorarforderung von sensationellen 150.000 Francs anstandslos akzeptiert wurde, lenkte er ein. Wie die Legende zu berichten weiß, wohl auch deshalb, weil man listig hatte durchblicken lassen, man würde sich andernfalls genötigt sehen, Charles Gounod oder gar Richard Wagner zu verpflichten. Als Verdi dann aber im Mai 1870 das fragliche Programma Egiziano in Händen hielt, lösten sich seine Bedenken in Luft auf und nun ging es Schlag auf Schlag. Bereits am 2. Juni schrieb er an seinen Verleger, er könne einen reichlich ausgearbeiteten Opernentwurf vorlegen. Für die Textarbeit wurde Verdis Wunschkandidat Antonio Ghislanzoni gewonnen, der ihm schon für La Forza del Destino zur Seite gestanden hatte. Und im Sommer begann die Kompositionsarbeit. Dabei ging Verdi umsichtig vor und informierte sich im Verlauf der Arbeit über historische, religiöse und selbst topografische Details. Er nahm regen Anteil an der Entstehung des Librettos und legte sein Hauptaugenmerk auf dramatische und emotionale Dichte sowie auf stringente Charakterzeichnung. Während die Arbeit rasch voranschritt, wurden parallel dazu in Paris unter der Leitung von Auguste Mariette Bühnenbild und Kostüme in genauem ägyptischen Stil, so wünschte es der ägyptische Vizekönig, gefertigt. Für den Großaufmarsch im zweiten Akt ließ Verdi sogar eigens Trompeten in gestreckter Form von Adolphe Sax in Paris entwickeln, die vor allem optischen Anklang an altägyptische Instrumente stiften sollten. Alles schien zur Uraufführung bereit, doch der deutsch-französische Krieg machte einen Strich durch die Rechnung. Mariette durfte die französische Hauptstadt nicht verlassen, Ausstattung und Kostüme wurden beschlagnahmt und die Premiere musste um mehr als ein Jahr verschoben werden. Verdi nutzte die unfreiwillige Pause, um seine Komposition noch einmal zu überarbeiten und am 24. Dezember 1871 fand schließlich die erfolgreiche Uraufführung in Kairo statt. Verdi war zufrieden. Mehr Biss und Theatralik konzidierte er seiner Aida im Vergleich zu Don Carlos. Vielleicht, weil sein Blick auf die Zeitläufe und realen Machtverhältnisse noch desillusionierter war? In Aida bleibt den Liebenden nur noch der Liebestod in der totalen Einsamkeit des Eingemauertseins. Während die Herrschenden selbst als Marionetten ihres Machtbetriebes erscheinen und das Volk wie eine beliebig austauschbare Masse wirkt. Der Beginn der Triumphmarschszene macht dabei Verdis Kommentar zur allgemeinen Praxis der Sieges- und Staatsfeiern unüberhörbar. Die Trompetensignale auf der Bühne, aus dem Orchester beantwortet, leiten die Szene ein und führen zu jener chorischen Hymne Gloria al Egitto, die der Khedive sich später als ägyptische Nationalhymne wünschte. Verdi lässt hier im Unisono von Chor und Banda das eigentliche Orchester geradezu zerstörerisch wirken. Mit synkopischen Fortissimo-Akkorden in den Pausen, die der Chor freilässt, da kann man im Jubel buchstäblich den niedermachenden Kanonendonner der Neuzeit hören, der solchem Hurra-Patriotismus als Begleitmusik dient. In einem scheinbar selbstlosen Akt der Übererfüllung führt er die Rituale, den Pomp und die Rechtfertigungsstrategien der Mächtigen derart übergroß und glänzend vor, dass allein hier schon die Infragestellung mitschwingt. Vollends zum Plädoyer für die handelnden Individuen Radames, Aida und Amneris wird die Oper aber dadurch, dass Verdi kühl sezierend vorführt, wie sie ausnahmslos alle Opfer dieses Systems dieser Zeiten werden. Es ist ja die bittere Erkenntnis der Soziologie, dass im Aufbegehren des Individuums gegen ein etabliertes System immer das System obsiegt. Hier erleiden wir es mit. Keiner, nicht der erfolgreiche Heerführer, nicht die fremde Sklavin, ja selbst die Pharaonentochter nicht kann sich dem unbarmherzigen Zermalmungsprozess der Institutionen entziehen. Regisseurin Katharina Thalbach und ihr langjähriger Bühnen- und Kostümbildner Ezio Toffolutti belassen Aida dort, wo Verdi es angesiedelt hat, in einem imaginierten Ägypten der Pharaonen. Und so, wie es Verdi bei allem Interesse für die archäologischen Spuren nicht um eine Rekonstruktion altägyptischer Wirklichkeit ging, sondern um die konzise Darstellung von die eigene Wirklichkeit spiegelnden Macht- und Lebensverhältnissen, entwickeln Thalbach und Toffolutti vor uns ein Plädoyer für den Sieg der Liebe über die Kälte der Macht, des Traums über die Staatsräson und der Menschlichkeit über das Kalkül.